Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Grüß dich, Markus.
Lieber Cedric, ich grüße dich. Und bevor du weiter fortfährst, will ich mal ein großes Lob aussprechen. Du warst ja gestern im Doppelpass und du hast eine großartige Performance an den Tag gelegt. Du warst sachlich, du warst meinungsstark, du warst auf den Punkt kommend. Und ich habe dich gefeiert vorm Fernsehen und ich bin sehr dankbar, dass ich mit dir diesen Podcast machen darf. Und jetzt darfst du gerne weiter fortführen.
Nö. Jetzt würde ich sagen, brechen wir hier ab und ich wünsche noch eine schöne Woche. Weil besser wird's ja jetzt nicht mehr. Erstmal vielen Dank fürs Kompliment. Sehr nett, dass du das so siehst und das so sagst. Weiß ich sehr zu schätzen, weil du kennst ja auch die Branche und weißt eben, dass die Branche sehr aufgeregt ist, sehr emotional unterwegs, dass es immer mindestens zwei Lager gibt und das ist dann immer auch mal schön, wenn man jemand hat, der aus der Branche kommt, absolute Expertise mitbringt und dann eben auch hinter dem steht, was man selber so äußert. Nicht, dass ich das brauche. Also mir ist völlig klar, dass wenn ich mich gegen die Bayern äußere, in welcher Form auch immer, es ist ja nie gegen den FC Bayern, es ist auch nie gegen Uli Hoeneß. Riesenspieler gewesen, Riesenmanager gewesen, es ist immer nur die Momentaufnahme. Und da, finde ich, hat sich halt Hoeneß extrem falsch verhalten gegenüber Max Eberl. Das war das Thema. Für alle, die jetzt nicht drin sind und sich denken, worum geht's hier gerade, das war das Thema, die Degradierung Max Eberls durch Uli Hoeneß, so habe ich es genannt. Und da gab es natürlich wieder viel Furore jetzt auch. Und das gehört sich aber auch so. Ich meine, Fußball ist ein Unterhaltungsgeschäft, da darf man verschiedene Meinungen haben und es darf auch gerne mal hoch hergehen. Aber gerade weil wir diesen wunderbaren Podcast machen und ich deswegen auch auf deine Meinung immer sehr viel Wert lege, ist diese für mich wichtig und da danke ich dir sehr. Mein Lieber, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt aber über den englischen Fußball, weil der hat uns natürlich auch mal wieder gut unterhalten, finde ich, kann man so sagen. Und deswegen auch die erste Frage an dich, hat der uns auch am Sonntagabend gut unterhalten beim Manchester Derby?
Oh ja, ich habe Arsenal gegen Nottingham 90 Minuten live gesehen, ich habe Liverpool in Burnley gesehen 90 Minuten lang und dann habe ich das Manchester Derby mir noch reingezogen. Ja, was soll ich sagen? Großartiges Spiel. Also ich war wirklich überrascht. Was heißt überrascht? Man City verdientermaßen gewonnen, weil Man United aus welchen Gründen auch immer nicht von der Stelle kommt. Ja, sie haben gut begonnen. Sie haben wirklich gut angefangen. Und wo ich dachte, oh, Manchester City tut sich schwer und auf einmal aus dem Nichts macht Doku eine überragende Aktion, setzt sich im 1 gegen 1 durch, hat eine Beschleunigung, unglaublich, will den Ball querlegen, wird geblockt, bleibt aber in der Aktion, legt den Ball dann trotzdem nochmal quer auf Foden, der köpft das Ding zum 1-0 rein und dann hast du so eine richtige Erleichterung bei City gemerkt. Dann waren sie drin im Spiel. Bis dahin haben sie mir überhaupt nicht gefallen. Ich sag dir eins, ich habe Rodri noch nie so schwach und so schlecht gesehen wie heute. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mal in einem Spiel so viele Fehlpässe gespielt hat und so viele technische Unzulänglichkeit hatte wie heute. Das hat er normalerweise in einem ganzen Jahr so viel Fehler, wie er heute gemacht hat. Also du siehst, er braucht noch die Zeit, um in Form zu kommen nach dieser langen Verletzung. Aber dann haben sie es kontrolliert und dann kam Manchester City wieder oder Man United wieder gut aus der Halbzeit heraus, waren am Drücker und dann wieder aus der ersten Aktion macht City das 2-0 und da war dann so ein Stück weit der Bann gebrochen. Da hast auch die totale Erleichterung gesehen. Doku für mich heute der beste Mann auf dem Platz, sich auch wieder guten Körper reingestellt, durchgesteckt. Und dann macht Erling Haaland das natürlich, wie er es halt macht. Die ersten zwei Meter, das kannst du dann schon gar nicht mehr verteidigen. Der hat eine Beschleunigung in den ersten zwei Metern, trotz seiner Größe. Also das ist wirklich sagenhaft. Chippt den über den Torwart drüber. Und dann macht er noch das dritte. Und dann hinten raus, da hatte dann Manchester wirklich, United, wirklich noch tolle Chancen. Also es war ein sehr ansehnliches Spiel. Und trotzdem bin ich bestätigt worden. Ich sage nach wie vor, Man City wird es schwer haben, unter die ersten vier zu kommen. Also das ist noch sehr, sehr fragil. Da müssen wirklich alle Leistungsträger am Start sein. Weil wenn sie auswechseln, dann wird's schon dünn. Also ich weiß nicht, die Transferpolitik hat mich auch nicht wirklich überzeugt, die letzten 1,5 Jahre bei Man City. Und Man United, also das ist, du kannst ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht fighten würden, aber es ist irgendwo einfach zu wenig. Ja, das ist dann immer wieder auch individuelle Fehler mit dabei, die dann zu Gegentoren führen. Dann wieder Phasen dabei, wo du dann erkennen kannst und erahnen kannst, hey, die können richtig gut Fußball spielen, aber sie kriegen es einfach nicht über einen längeren Zeitraum auf die Platte und gehen dann wieder verdientermaßen 3-0 unter und fragen sich dann so, ja, eigentlich waren wir ja nicht so viel schlechter wie City, aber und wir gehen jetzt mit 3-0 nach Hause. Also das ist, ich bin mal gespannt, wie viel Zeit Amorim noch bekommt.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Der Fußball ist auch oder gerade in der Premier League ungeduldig und entsprechend geht das da gerne mal schnell. Kann sein, dass er da in 1-2 Wochen schon nicht mehr auf der Bank sitzt. Trotz dessen, dass die Mannschaft, und so habe ich es auch gesehen, echt viel investiert hat. Das ist natürlich dann aber auch immer so, wenn du in den unteren Tabellenregionen unterwegs bist, hätten wir jetzt hier ein Phrasenschwein, so wie ich heute oder gestern Morgen, dann müsst ihr jetzt Geld zahlen. Aber wenn du in den unteren Tabellenregionen unterwegs bist, dann funktionieren die Dinge natürlich auch einfach nicht, die sonst funktionieren würden. Du machst viel, investierst ins Spiel, machst aus deinen Chancen aber nichts, kriegst dann die Dinger in ungünstigen Momenten und gehst mit 0-3 vom Platz, obwohl du, und ich zitiere dich, nicht wirklich schlechter warst als der Gegner. Ja, aber dadurch City jetzt mit immerhin mal wieder einem Erfolgserlebnis, auch mit, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, mitkonstruiert durch Pep Guardiola, der sich ein bisschen was überlegt hat. Der hat ja von der Elf aus der Vorwoche nach dem 1-2 gegen Brighton hat er ja kaum was übrig gelassen. Also da war Kusanov, Bernardo Silva, Rodri, Reinders und Haaland, die waren noch mit dabei. Ansonsten die 6 weiteren, also über die halbe Mannschaft hat er einfach mal komplett gewechselt. Selbst im Tor, ne, Neuzugang, Donnarumma mit seinem Debüt, da hat er einen Wechsel vorgenommen. Also ja, man kann sagen, die halbe Mannschaft oder mehr als die halbe Mannschaft ausgetauscht, am Ende 3-0 gewonnen. Also gut, da kann man vielleicht auch sagen, hat er seine Aktien mit beim Sieg dabei gehabt, der Pep Guardiola, trotz dessen, dass da noch so ein bisschen Potenzial nach oben ist. Also ich fand auch, da war nicht alles Gold, was glänzt und das kann man wunderbar eben an Rodri festmachen. Gut, das heißt, 3 Punkte sind da, es bleibt trotzdem schwer und bei Man City, die haben ganz andere Themen auf dem Tisch. Wie ist denn deine Prognose? Wie viel Kredit bekommt der Trainer noch?
Puh, schwierig zu beantworten, weil ich nicht hinter die Kulissen schauen kann, was sie planen. Wollen sie es ähnlich machen wie Arteta, wo sie ihm einfach jetzt genügend Zeit geben, um seine Mannschaft da aufzubauen? Oder sagen sie, hey, wir sind Man United, wir müssen dieses Jahr und wir müssen unter die ersten 7. Wir müssen international dabei sein. Das alles andere ist nicht akzeptabel für unseren Verein. Das kann ich dir nicht beantworten. Also die Tendenz ist katastrophal. Das muss man ganz klar sagen. Der hat über die Hälfte der Spiele verloren. Der hat 31 Spiele, 15 Siege nur. Ja? Und das ist für Man United viel zu wenig. Und da müssen sie schleunigst, in Ergebnisse kommen. Und das wird schwer genug, egal wie der Gegner jetzt heißt für Man United. Das wird brutal. Und du darfst eins nicht vergessen, Cedric. Sie können die ganze Woche auf so ein Spiel hinarbeiten, was viele ja nicht können, weil sie international dabei sind. Die kommen ja gar nicht mehr ins Trainieren, sondern die können die ganze Woche, hat Amorim die Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und er kriegt es aber nicht hin, dass sie über einen längeren Zeitraum einfach auf hohem Niveau spielen, weil die Mannschaft ist dazu in der Lage. Nochmal, da sind gute Fußballer mit dabei. Aber sie schaffen es nicht, über einen längeren Zeitraum ein Niveau zu halten, wo sie dann einfach so drückend überlegen sind, dass sie das dann eben auch in Tore ummünzen können. Sie haben immer wieder Phasen, ja, wo sie gut sind, aber dann auch wieder so unerklärlich, wo sie so passiv werden, wo sie keinen Zugriff aufs Spiel mehr bekommen. Und da bin ich sehr gespannt, ob er die Zeit bekommt, weil Auf der anderen Seite, ey, sie hatten in der Vergangenheit so viele Trainer und keiner war gut genug. Also wen willst du jetzt aus dem Hut zaubern? Ja, es ist ja mittlerweile ja Wahnsinn. Ja. Das waren ja alles Hochkaräter, wo sie geholt haben und danach gingen sie wie geprügelte Knaben nach Hause. Also die Frage ist, gibt's auf dem Markt jemand, wo sie total überzeugt? Und wenn nicht, dann müssen sie mit ihm weitermachen.
Ja, und da frage ich mich, was ist da in Manchester passiert? Also vielleicht hat Manchester tatsächlich eine solch schwierige Energie, ich möchte es mal groß umreißen, dass da die Trainer gebrochen vom Hof gehen. Gut, weiß ich nicht, ist jetzt ganz viel rein interpretiert natürlich, aber das ist ja gerade so das aktuelle Thema auch in Fußball Deutschland, diese Blitztrennung von Ten Hag, und weil er eben gerade aus Manchester kam, habe ich hier mal 1 und 1 zusammengeführt. Naja gut, hast du eine Meinung dazu?
Du, was soll ich sagen? Also er war nicht der beliebteste Trainer bei Manchester United. Also das ist klar. Sie haben sehr lange an ihm festgehalten. Ja, wie du sagst, er war ja nicht ganz unerfolgreich. Ja. Er hat ja trotz alledem einen besseren Schnitt wie jetzt Amorim zum Beispiel. Ja. Also hat er ja schon seinen Stil da irgendwo da reingebracht, aber die Fans mochten ihn nicht, die Medien mochten ihn nicht und schlussendlich hat es dazu geführt, dass er entlassen worden ist, weil der Druck dann irgendwann auch auf die Offiziellen so groß war, dass sie ihn entlassen mussten. Und nichtsdestotrotz, also jetzt hat Amorim auch eine ganze Vorbereitungszeit mit der Mannschaft durchführen können. Sie waren nicht bei der Clubweltmeisterschaft mit dabei. Sie haben unter der Woche die ganze Zeit die Möglichkeit, sich aufs Spiel vorzubereiten. Und dafür ist es mir zu wenig.
Ja, nee, absolut. Bin ich völlig bei dir. Manchester United, Platz 14, 4 Spiele, 1 Sieg, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 4-7 Tore, 4 Punkte und damit unten drin in der Tabelle. Ja, gut, also das ist Man United. Man City haben wir drüber gesprochen, da ist noch viel Luft nach oben, aber immerhin mal wieder ein Sieg. Platz 8, 2 Siege, 2 Niederlagen, 8-4 Tore. Haaland trifft wieder, 6 Punkte. Tendenz ergebnistechnisch aufsteigend, aber eben noch nicht alles Gold, was glänzt, was man zum Beispiel eben auch an Rodri sehr gut gesehen hat und seiner Performance im Derby. Dann gehen wir mal weiter. Liverpool, ich finde, da können wir eigentlich sagen, Copy-Paste wie letzte Woche oder wie auch die Wochen davor. Sie finden einfach noch nicht so richtig in ihr Spiel. Sie bringen es noch nicht so auf den Rasen, wie sie es qua ihres auch personellen Potenzials tun könnten. Am Ende stimmt aber trotzdem das Ergebnis. Und diesmal wirklich, mit der allerletzten Kraft, auf der allerletzten Rille, ein Elfmetergeschenk von Hannibal führt zum Elfmeter für Liverpool in der 90+5. Minute, also mehr oder weniger mit der allerletzten Aktion des Spiels. Dieser Elfmeter geht rein durch Salah. Man gewinnt 1-0 in Burnley. Das hat schon so ein bisschen was von Leverkusen aus der Meistersaison. Hinten raus immer noch den Siegtreffer machen. Mit dem Unterschied, Leverkusen hat in der Meistersaison echt guten Fußball gespielt und Liverpool macht das genau nicht. Aber, und da waren wir uns ja auch einig, das ist eine Meisterqualität. Nicht gut spielen und trotzdem nach 4 Spieltagen mit 12 Punkten ganz oben stehen.
Absolut. Und nachdem ich ja weiß, dass du so auf Statistiken stehst, habe ich mir mal was rausgesucht. Am ersten Spieltag den Siegtreffer in der 88. Minute. Am zweiten Spieltag den Siegtreffer in der 90+10. Am dritten Spieltag in der 83. Minute den Siegtreffer gegen Arsenal. Und heute 90+5. Also du siehst, sie haben die Energie, sie haben die Power, sie bleiben dran. Aber wie du richtig sagst, es ist schwer anzuschauen, es ist schwere Kost. Sie haben heute 80% Ballbesitz gehabt und sie hatten genau eine große Torchance. Und das war der Elfmeter. Das waren so ein paar Halbschancen mit dabei. Es war wie beim Handball. Die haben drum rum gespielt, aber so richtig zwingend, so richtig gefährlich sind sie nicht geworden. Und was wirklich auffällt ist, Florian Wirtz tut sich nach wie vor schwer, wobei er hat sich heute wirklich bemüht. Er hat immer wieder versucht, zwischen den sehr, sehr engen Ketten sich zu bewegen, sich frei anspielen zu lassen. Also das muss ich wirklich sagen. Also er verpisst sich nicht, er stellt sich, aber ohne dass was Zwingendes dabei rumkommt. Und auch Mo Salah, er ist weit, weit, weit entfernt von seiner Topleistung. Er hat wieder Florian ausgewechselt kurz vor Schluss. du hättest genauso Mo Salah auswechseln können. Also das hätte keinen Unterschied getan. Also das wirklich tut sich brutal schwer, in die Saison zu kommen. Hat dann zwar den Elfmeter reingehauen, wirklich sehr souverän, aber das Offensivspiel, das hakt halt brutal. Und wenn zwei solche Raketen eben nicht in ihrer besten Performance sind, das merkt dann eben auch Liverpool. Ja, dann merken die, hoppala, unser Angriffsspiel, das ist schwer, das ist zäh, das ist es ist wenig Spielfreude da, es ist wenig Kreativität ist da. Und also wie gesagt, sie tun sich extrem schwer und Burnley hat es wirklich clever gemacht. Sie haben wirklich Beton angerührt vom Allerfeinsten, aber das ist legitim und hatten, wie gesagt, du hast ja auch richtig an der Reaktion gemerkt, die sind alle zusammengebrochen, weil das war ja so ein dämlicher Handelfmeter, wo selbst auch der, wo das Hand betätigt hat, Hannibal, der ist ja auch völlig in sich zusammengebrochen. Wie blöd bin ich denn jetzt eigentlich? Und und dadurch gewinnst du dieses Spiel und aber eigentlich für das, was du an Statistik hast, einfach zu wenig.
Ja, einfach zu wenig. Jetzt gibt der Erfolg natürlich recht. So, und jetzt stehst du als einzige Mannschaft in England verlustpunktfrei vorne. 4 Spiele, 4 Siege, 9:4 Tore, 12 Punkte. Also wirklich maximal ökonomisch unterwegs. Hinten raus werden die Siegtore gemacht, spielen zum Teil nicht gut, aber haben die maximale Punkteausbeute. Da muss man sagen, das ist eine Qualität. Ich glaube, die Champions League, die jetzt ins Haus steht, die wird dem FC Liverpool gut tun. Ich kann noch nicht mal so genau sagen, warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dann kommen noch mal andere Gegner, internationales Niveau, Königsklasse mit dabei. Das macht ja auch noch mal was mit den Spielern. Das macht vielleicht auch noch hier und da mal ein paar Kräfte mehr frei oder nochmal irgendwie schürt das zusätzliche positive Energie. Und ich glaube, spätestens dann, wenn sie in diesem 3-Tage-Rhythmus sind, kommen sie dann aber auch wirklich in ihren Flow. Momentan spielen sie ja auch, wie alle anderen Mannschaften eben, alle 7 Tage, ne, im Schnitt. Aber jetzt mit Champions League und der Tabellenphase, die es da gibt, hast du ja dann wirklich über Wochen permanent Spiele, alle 3-4 Tage. Und ich glaube, dann spätestens kommen sie irgendwann mal in den Flow. Das ist irgendwie wie so ein bisschen der Ferrari auf der Rennstrecke, wo die Handbremse noch klemmt. Und wenn sie die dann losbekommen, weil sie dann wirklich mal so richtig im Schwung sind und das funktioniert eben, wenn man spielt, ich glaube, dann sieht es auch in der Liga wieder attraktiver aus. Wäre jetzt einfach meine Vermutung.
Ja, das kann gut sein. Ja, du kommst auf Gegner, die sich vielleicht auch nicht so hinten reinstellen wie jetzt Burnley, hast vielleicht auch mehr Räume, mehr Platz. Und wichtig ist, du hast ja immer Phasen in so einer Saison. Ja, du hast so Wellen. Ja, und sie kommen jetzt nicht gut rein. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Klar, du hast mit Florian Wirtz einen neuen Spieler, du hast mit Ekitete einen neuen Spieler, Isak wird kommen, ein neuer Spieler, Kerkesh, Linden links neu, es sind Frimpong, viele neue Spieler mit dabei. Und du siehst, sie brauchen einfach auch noch ein bisschen Zeit. Aber wichtig ist, genau das, was du sagst, dass du in diesen Phasen, wo es zäh ist, wo es nicht leicht von der Hand geht, dass du trotzdem Resultate hinbekommst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Man United ist genau das Gegenteil. Ja, sie bekommen, es ist nicht so, es läuft nicht so von Hand, aber sie bekommen aber auch die Ergebnisse nicht so zustande. Ja, und das ist elementar, gerade in den schwächeren Episoden, da musst du trotzdem punkten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt keine Mannschaft, die durch eine Saison durchfliegt. Ja, das kommt ganz, ganz selten vor. Vielleicht jetzt mal Bayer Leverkusen vor 2 Jahren, die diesmal geschafft haben, wirklich in so einen Flow zu kommen, wo vom ersten Spieltag bis zum Schluss das Ding da wie geschnitten Brot durchgeht. Also es kommt sehr, sehr selten vor, speziell in der englischen Liga. Also da gibt's immer wieder dann diese Blues, ob es dann der Herbstblues ist, ob es dann die Frühjahrsblues ist, wo dann einfach die Welle nach unten geht und da musst du schauen, dass du irgendwie durchkommst. Und sie haben es jetzt schade, gerade zu Beginn. Ja, sie tun sich gerade schwer und trotzdem, wie du sagst, 12 Punkte. Ja, also du kannst schon mal einen Hund reinhauen, ohne dass da großartig da was passiert ist. Ja, und das ist wichtig und das zeichnet eben auch eine gute und große Mannschaft aus.
Was kannst du reinhauen? Ein Hund?
einen Hund neu haben, ja? Haben wir mal einen Hund neu. Also sprich, ich kann jetzt mal verlieren und bin trotzdem nicht zwei Punkte oder drei Punkte hinter Arsenal, ja? Weil ich drei vor bin.
Großartig. Das finde ich ein sehr charmantes Sprichwort. Ich kannte das noch gar nicht.
Kannst du nicht. Kann man mal einen Hund neu haben. Also in Bayern sagt man es zumindest. Ob es jetzt aus Bayern wirklich kommt, das kann ich dir nicht beantworten. Das weiß ich nicht.
Das muss ich direkt mal irgendwo im normalen Sprachgebrauch integrieren. Ich glaube, da guckt man mich am Anfang komisch an. Ich finde das großartig. Das hat was sehr Charmantes, einen Hund reinhauen. Okay, aber mit deinem Akzent ist es natürlich auch, da klingt es dann wirklich gut. Hier in NRW spricht man dafür zu stachsig. Okay, mein Lieber, die haben gegen Burnley gewonnen, Liverpool. Burnley steht auf der 17, unten mit dabei, ganz unten in der Tabelle steht Wolverhampton. Und Wolverhampton hat am Wochenende in Newcastle gespielt und da fiel genau ein Treffer, und zwar für Newcastle durch den schon viel besprochenen Nick Woltemade. Was eine Story. Der wechselt dahin, erstes Spiel, Siegtreffer, Wahnsinn. Und dann noch mit dem Kopf, wo er trotz Körpergröße gar nicht so stark ist.
Ich habe mich so gefreut, Cedric, weil der hat so auf die Hölzer jetzt bekommen. Das haben ihn, weiß der Teufel warum, so viele krumm genommen, dass er nach Newcastle gewechselt ist, wo ich sage, sag einmal, seid ihr alle so gutgläubig? Die zahlen A, ein Wahnsinnsgeld, der VfB Stuttgart musste es machen. Und darüber hinaus, wenn du dein Gehalt mal für 7 oder für 8-fachen kannst, wer geht denn dann bitte nicht dorthin? Und zwar in die beste Liga, die es in Europa gibt. Er wollte es unbedingt machen. So, jetzt kriegt er beim Nationalmannschaft kriegt er nur Feuer, ja, von den Fans, die ihn ausbuhen. Wenn er der Sündenbock war, dass sie gegen die Slowakei verloren haben. Also da habe ich wirklich gedacht, Mama mia. Also das kann's nicht sein. Also der arme Junge. Und ich habe mich so gefreut und die Newcastle-Fans, die haben ja dann auch ein Gespür und haben den gefeiert und dass der das 1-0 macht und vor allem es bleibt bei dem 1-0. Herrlich. Also ich habe mich wirklich richtig gefreut für den Jungen, weil ich hatte das große Glück, ihn kennenlernen zu dürfen und ich sagte, das ist ein blitzsauberer Junge, der wirklich was in der Birne hat, der hoch anständig ist und einfach nur kicken will, und wenn dann so einer belohnt wird, das freut mich dann einfach.
Es ist auf jeden Fall ein Fußballmärchen, kann man nicht anders sagen. Es war nicht nur Siegtreffer in dem Spiel, es war auch der Treffer zum ersten Sieg in dieser Spielzeit überhaupt für Newcastle United. Zuvor ja zwei Unentschieden, eine Niederlage, und jetzt durch den Sieg geht's auch wieder hoch bis auf Platz 10, 5 Punkte. Sieht die Welt wieder so ein bisschen besser aus rund um Newcastle, und ich fand's eben auch echt schön. Es wird ja immer viel auch darüber gesprochen, dass er ein absolut guter Stürmer ist, der noch Luft nach oben hat, natürlich, aber wer hätte das nicht in dem Alter und nach dem Verlauf der bislang absolvierten Karriere, muss man ja auch mal sagen, der hat ja noch viel Zeit. Da kann ja der Weg noch sonst wohin gehen. Aber er sagt ja auch selber über sich, dass er nicht der Stärkste mit dem Kopf ist. Und dann kommt das Ding da reingesegelt. Und ich finde, der ist gar nicht so einfach. So ein bisschen so leicht auch muss er sich schon nach strecken und der Gegenspieler noch irgendwie so halb auf den Füßen. Und der musste punktgenau und dann hat er den auch gut platziert und so. Das muss dann erstmal alles so zusammenpassen. Also war auch ein anspruchsvoller Kopfballtreffer, würde ich fast schon sagen.
Cedric, er hat es trainiert. Er hat herausgefunden, okay, mit meiner Größe bin ich eigentlich nicht gut im Kopfball. Also muss ich da was machen. Und Hermann Gerland hat ihn ein bisschen an die Hand genommen und hat bei der U21 schon angefangen, mit ihm zu trainieren. Kopfballpendel, ja, mal hier, Kopfbälle hier. Mit deiner Größe, du musst mehr Kopfballtore machen, ja, weil du musst ja gar nicht springen, du brauchst ja nur stehen und hast schon eine Riesenmöglichkeit, das Ding da reinzumachen. Und er hat schon bei der U21 ein oder zwei Kopfballtore gemacht und jetzt wieder. Also das ist kein Zufall mehr, sondern er trainiert. Er hat festgestellt, und das ist das Schöne, liebe Zuhörer, man kann auch Dinge sich aneignen, ja, man kann gerade solche Sachen kann man trainieren. Man kann Timing trainieren. Wann gehe ich hoch? Wie muss ich meinen Nacken halten? Wie muss ich meine Stirn halten, um den Ball richtig zu treffen? Das kann man trainieren. Das ist eine Trainingssache. Das ist eine Fleißarbeit. Und wenn ich da in der Woche 2-3 Mal das mache, dann verbessere ich mich automatisch.
Mhm. Und ich finde das gerade ganz großartig. Das war wieder einer von vielen Momenten, die es natürlich gibt, aber also jetzt ein ganz spezieller, wo ich jetzt auch als der mit dir den Podcast macht, Markus, wieder eine tolle Info bekommen habe, die, die ich vorher nicht hatte. Deswegen hat es für mich jetzt sich schon gelohnt, diesen Podcast gut in dem Fall zu moderieren. Ich höre ja parallel zu, aber auch als Hörer könnte ich mir vorstellen, dass das nicht jeder weiß, dass die Basis dessen, was am Wochenende passiert ist, dieser Kopfball von einem sonst gar nicht mal so starken Nick Woltemade im Sommer unter Hermann Gerland bei der U21-EM gelegt wurde, dass da der Pendel rausgeholt wurde, dass da an dieser Schwäche gearbeitet wurde und das ist dann das Resultat. Also ich habe das jetzt nirgendwo gelesen. Ich habe nur immer gelesen, dass das so ein bisschen sein Manko ist und er das auch selber mathematisiert hat. Aber der gute Hermann Gerland, da hat er auf seine alten Tage mal wieder einem jungen Spieler was richtig Wichtiges beigebracht.
Ja, ich muss noch kurz richtig stellen. Also der hat schon beim VfB angefangen, da dran zu arbeiten. Und da kommst du natürlich bei Hermann Gerland, der hat ja Herzchen in den Augen gehabt, wo er das gehört hat, dass er da mit dem weiterarbeiten kann. Ja, und das nochmal, das sind ganz banale Übungen, die machst du in der A-Klasse genauso wie in der Bundesliga. Aber es geht ums Timing, es geht wirklich um die richtige Stellung, Nacken spannen, dass du auch Druck erzeugen kannst, dass du genau diese Zehntelsekunde vor dem Abwehrspieler hochgehst, dass du dann eben auch höher bist wie der Verteidiger. Und das sind Sachen, die kann man wirklich ganz minimalistisch lernen. Und da ist kein Hexenwerk, sondern das ist einfach nur Fleißarbeit.
Ja, und da würde ich sagen, geht dann schon auch etwas Vorbildfunktion von aus im positiven Sinne. Er war fleißig, hat das Ergebnis eingesackt und sich selbst das größte Geschenk gemacht, denn für einen Stürmer und natürlich dann auch ganz speziell für ihn jetzt an diesem besonderen Spieltag sind Tore das alles Entscheidende. Das bringt dir Schwung und Selbstbewusstsein für die nächsten Spiele, die ja nicht einfacher werden für Newcastle. Dafür sind wir in der Premier League, da gibt's keine einfachen Spiele. Ja, also das ist so ein bisschen die Märchenstory des Wochenendes. Dann gucken wir auch weiterhin auch tollen Fußball. Da habe ich jetzt 2-3-0s noch, auf die wir kurz eingehen können. Dann sind wir auch fast schon wieder rum. Mit der Folge, das 3-0 von Tottenham bei West Ham United gefiel mir recht gut. Also muss ich sagen, spielerisch viel Gutes mit dabei und vor allem die Scharte ausgewetzt von letztem Mal, als es nicht funktioniert hat. Wir dachten ja schon, Tottenham, Traumstart, bei Man City gewonnen, haben sie aber so eine blöde Niederlage gefangen am dritten Spieltag. Jetzt aber immerhin wieder dreifach, also 4 Spiele, 3 Siege, 9 Punkte, 8-1 Tore, Platz 3, Tottenham. Da kann man nur sagen, Chapeau, ordentlich gemacht.
Ja, absolut. Sie haben diese Nichtleistung zu Hause haben sie jetzt wieder ausgebügelt. Derby, schwieriges Spiel auch für sie. Am Anfang, West Ham hat sich gewehrt, aber dann sind sie wirklich auch wieder völligst eingebrochen. West Ham ist ähnlich wie Man United. Ja, du wirst nicht schlau aus dieser Truppe. Sie ist eigentlich nominell gut aufgestellt. Da denkt man, ja, wenn da alles zusammenkommt, wenn alles passt, dann können die da ganz vorne in die Europacup-Plätze mit dabei sein. Aber die spielen dieses Jahr wieder gern Abstieg. Das ist nicht anders, kann man das sagen, weil das kann man nicht erklären. Ich würde gern, Cedric, das liegt an den und den und den. Nein, es ist keine Mannschaft, die ist nicht bereit, Woche für Woche an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Die ist in meinen Augen dann einfach auch zu bequem und nicht aufmerksam genug und einfach ja nicht gierig genug nach Erfolg. Und die müssen höllisch aufpassen, dass sie mit so einer tollen Mannschaft, die sie eigentlich haben, dass sie da nicht in den Strudel hinten reinkommen, weil dann wird's brutal schwer. Und Tottenham, ja, Hut ab, auch ein großer Umbruch gewesen, Trainerwechsel, Spielerwechsel, Son, großverdienter Spieler musste gehen, aber es zahlt sich im Moment aus, sie machen einen sehr guten Eindruck. Wie gesagt, ein Spiel dabei gewesen, wo man auch nicht erklären konnte, das war so eine komplette Nichtleistung, wo sie da an den Tag gelegt haben, aber die Scharte haben sie wieder ausgewetzt.
Genau. Und der Trainer von West Ham ist Graham Potter, seit Januar diesen Jahres Chefcoach bei West Ham. Und das ist ja das, was du ansprichst, auch immer eine Trainergeschichte. Ne? Es gilt ja wirklich, das ist ja die Hauptaufgabe eines Chefcoaches, gerade im Profifußball, auf dem Niveau zumindest, aus den ganzen Stars, weil das sind ja alle Stars, den brauchst du das Fußballspiel nicht mehr beibringen, daraus eine Mannschaft zu bilden. Und das scheint er ja nicht.
Ja, aber der Forward David Moyster, jetzt bei Everton, Everton performt nach langer Zeit wieder unter David Moyes. Unter ihm hat's ja auch nicht so wirklich funktioniert. Ja, ich habe da wirklich mittlerweile auch so ein bisschen, da irgendwas stimmt in der Mannschaft nicht, weil wie bei Man United komischerweise kein Trainer ist gut genug. Alle sind irgendwie Blindfische, keiner kann was und sich mal gegen Widerstände zu wehren, ja, mal auch vielleicht mal mehr zu machen im Training, mal über den Punkt hinauszugehen. Das erwarte ich dann eben auch von solchen Spielern und ja, aber sie kriegen es nicht gebacken und oder hey, der war bei Chelsea, der war davor, ich weiß gar nicht, das war der Trainer des Jahres, ja, und auf einmal soll der nichts mehr können. Also, da tue ich mich dann schon auch etwas schwer und dann frage ich schon auch irgendwann die Mentalitätsfrage innerhalb der Truppe.
Ja. Ja, absolut. Nee, war jetzt auch wirklich nur die Ferndiagnose, dass der natürlich was kann als Trainer, ist völlig klar. Aber da kriegt das irgendwie nicht hin, aus den Jungs, die da sind, eine funktionierende Mannschaft zu basteln. Ob das an den Jungs liegt oder an sonst was, weiß ich nicht. Das ist ja, wie gesagt, da bin ich jetzt so weit weg. Aber das ist immer das, was man dann immer relativ gut beobachten kann. Das funktioniert nicht und irgendeinen Grund muss es haben. Es muss nicht immer der Trainer sein, das stimmt absolut. Ja, wir werden das weiter beobachten. Wo wir gerade bei Trainern sind, ein Spiel haben wir natürlich noch. Arsenal gegen Nottingham. Und bei Nottingham, ja, den haben auch schon viele mit Leverkusen in Verbindung gebracht. Da ist jetzt Kaspar Jülmend. Der Postecoglou, dein Lieblingstrainer, würde ich fast schon sagen. Oder einer deiner Lieblingstrainer. Du bist ein großer Fan von ihm und seiner Arbeit, das weiß ich. Der ist nicht in die Bundesliga gegangen, sondern eben zu Nottingham ist da der Cheftrainer und hatte natürlich einen denkbar schweren Auftakt. Bei Arsenal zu spielen, die gerade gut drauf sind, ist undankbar. Dann steht zur Pause 0-1. Warum? Weil ein Volleyhammer der extra guten Art ausgepackt wurde. Ja, das war ein richtig schönes Tor und dann fielen in der zweiten Halbzeit noch zwei und dann gehst du mit so einem 0-3 vom Feld. Also Zubimendi war übrigens der Traumtorschütze in der 32. Der hat dann in der 79. nochmal getroffen und zwischendurch Gyökeres, der jetzt auch schon ein paar Treffer auf der Habenseite hat nach seinem Wechsel. So die Torschützen und deswegen nichts zu holen für den neuen Chefcoach von Nottingham, aber der FC Arsenal unterstreicht, dass er gut drauf ist und ist aktuell mit 9 Punkten hinter Liverpool auf der 2. Das ist meine Kurzanalyse. Jetzt sag du gerne mal was zu Ange Postecoglou, zu Nottingham, zu Arsenal. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ich habe ein großartiges Arsenal gesehen, Nottingham nicht den Hauch einer Chance. Und jetzt hat mich Arsenal so fasziniert, dass ich mal wirklich auf Transfermarkt gegangen bin und habe festgestellt, dass der Kaderwert von Arsenal bei 1,3 Milliarden liegt. Ich habe mir dann auch die Mühe gemacht, ich habe mir mal den Kader von Real Madrid angeschaut, ich habe mir den Kader von Bayern München angeschaut, ich habe mir den Kader von Paris Saint-Germain angeschaut. Also von allen großen Vereinen, die in Europa tätig sind, habe ich mir mal angeschaut und ich habe keinen Kader gesehen, der nur annähernd so gut besetzt ist wie der von Arsenal.
Auch nicht von Real?
Der Kader ist unglaublich, unglaublich. Mhm. Wenn du siehst, was da für Spieler fehlen, und wer da am Samstag auf dem Platz stand, das ist alles 1A-Spieler. Du hast jede Position doppelt besetzt, aber wirklich mit 1A-Spielern. Das ist unglaublich. Also so einen Kader habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich unfassbar. Die haben 22 Hochkaräter da am Start. Und dann haben wir ja noch ein paar Junge da rumlaufen. Also wirklich unfassbarer Kader. Und so sind sie auch aufgetreten. Ja, sie haben Nottingham nicht den Hauch einer Chance gelassen. Sie hatten zwar so einen kuriosen Lattentreffer durch Wood. Da wäre es dann vielleicht nochmal spannend geworden. Das wäre es 2-1 gewesen. Aber das war so ein reines Zufallsprodukt. Da schießt der eigene Spieler den Wood voll auf die Brust. Er konnte nicht mehr ausweichen. Von der Brust ist er dann über Rainer an die Latte gegangen und wieder rausgesprungen. Aber das war die einzige Möglichkeit. Und jetzt komme ich zu Ange Postecoglou. Ich mag den einfach. Ich weiß nicht, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich finde den einfach großartig. Wahrscheinlich habe ich durch meine Australien-Zeit so eine Australien-Liebe entwickelt. Und er ist ja Australier. Und ich bin mal gespannt, ob er da zurechtkommt. Weil er eigentlich einen komplett anderen Fußball spielen will, wie Nottingham die letzten Jahre unter Nunes eben gespielt hat. Nun, es hat keinen Wert auf Ballbesitz gelegt. Sie hatten zum Teil wirklich nur 30% Ballbesitz und halt nur auf Umschaltspiel und dadurch waren sie auch höchst erfolgreich. Aber Ange will Ballbesitzfußball spielen. Und das in eine Mannschaft zu bekommen, ohne Vorbereitungszeit, aus der kalten Hose wirst du da reingeschmissen, das ist nicht einfach. Und vor allen Dingen, auch er muss alle 3 Tage jetzt ran. Er kommt nicht zum Trainieren. Er kommt nur noch, die Spieler, die ihm ran müssen, die sind nur noch an der Regeneration. Dann kannst du mit den Spielern natürlich arbeiten, die nicht so belastet waren. Aber das wird eine ganz, ganz schwierige Phase sein für Nottingham, auch für ihn. Und da bin ich doch sehr gespannt, ob unser Superpräsident, na, wie heißt er, der wahnsinnige Grieche, ob der da die Geduld hat, das Ganze mitzugehen. Ja, weil der ist ja doch sehr emotional, würde ich mal sagen. Und wenn die Resultate nicht stimmen, auch wenn beides Griechen sind, also er ist zwar Australier, der Ange, aber hat griechische Wurzeln. Und da bin ich gespannt, ob er die Geduld beibehält, weil nochmal, das in eine Mannschaft zu bekommen, die eigentlich nur auf Umschaltspiel ist, auf einmal auf Ballbesitz zu trimmen, das ist wahrlich nicht einfach. Und da muss sich entweder er anpassen, das weiß ich ihm nicht, ob er das kann, dass er sagt, okay, ich brauche jetzt auch selber ein bisschen Geduld, das ist nicht meine Art vom Fußball, aber ich muss so einen Mix finden, dass wir es schaffen, immer wieder zwar auch Ballbesitzphasen zu haben, aber eben auch dieses Umschaltspiel beibehalten. Oder ob er sagt, ich mit dem kann ich gar nichts anfangen. Klar, das gehört zum Teil zum Fußball mit dazu, aber das ist nicht meine Philosophie, sondern ich will die Kontrolle über den Ball haben, ich will Ball und Gegner laufen lassen. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert.
Ja, absolut. Wie heißt denn jetzt der Grieche bei Nottingham? Mir fällt es gerade nie ein.
Tut mir leid, ich war eigentlich gut vorbereitet, aber den Namen habe ich vergessen.
Evangelos Marinakis.
Marinakis, so heißt er. Richtig, ja, das ist der Marinakis.
Das ist er doch.
Und der ist ja doch etwas speziell und etwas emotional.
Absolut. Und das macht es ja auch interessant. Und deswegen können wir da immer auch gerne nochmal mehr hingucken, was da so passiert in Nottingham. Das werden wir tun, werden in der kommenden Woche aber auch die Champions League-Spiele berücksichtigen, die englischen Vereine in dieser Woche abreißen. Also das plus Liga-Alltag ist alles der geballte Inhalt der kommenden Folge. Ich freue mich schon drauf. Und nur, dass wir einmal gehört haben, wer wo spielt. Der FC Arsenal in Bilbao im Baskenland. Ist immer unangenehm da, aber natürlich Arsenal ist völlig klar Favorit. So, Tottenham spielt ebenfalls am Dienstagabend und zwar gegen Villarreal. Also das sind 2 spanisch-englische Duelle, auf die ich mich freue. Dann haben wir am Mittwoch noch den FC Chelsea beim FC Bayern. Und Liverpool gegen Atletico Madrid. Auch super spannend. Also da ist schon viel Gutes mit dabei, direkt am ersten Champions League Spieltag. Das geht ja alles aufgrund dieser Tabellenkonstellation. Früher, als es noch in diesen einzelnen Gruppen war, da hat es sowas eher weniger. Da hat sie vielleicht ein Topspiel, aber dann auch ein paar, wo du gedacht hast, naja gut, also das ist jetzt auch nur für die Bücher. Eigentlich weiß das Ergebnis vorher schon, aber ne, Champions League geht los und dann spielt direkt mal Liverpool gegen Atletico und Bayern gegen Chelsea. Da muss ich schon sagen, da hat diese Tabellenkonstellation, diese Liga-Phase fast schon jetzt hier auch in der Champions League. Die hat schon viel Gutes. Ich finde das super. Du auch?
Da muss man mal loben. Ja, diese Langeweile-Spiele, die sind ja wirklich fast nicht mehr vorhanden. Ja. Klar, du hast noch ein, zwei Gegner, die du vielleicht jetzt die mit der zweiten Mannschaft schlagen kannst, aber der Rest, hey, da bist du gefordert. Ja. Da ist von Anfang an musst du Gas geben, weil du willst ja über dem Strich sein. Ja. Man hat ja gesehen, wie das dann unangenehm werden kann, was du da für Viertelfinalgegner dann auf einmal bekommst. Da kommt dann nochmal das Oberbrett auf einmal daher. Also, du musst schon schauen, dass du da gleich gut reinstartest. Und deswegen, ich finde den Modus großartig.
Ja, ich auch. Echt gut. Dann haben wir am Donnerstag Man City gegen Neapel und Newcastle United gegen den FC Barcelona. Mein lieber Schwan, also viel Schönes mit dabei. Auch sicherlich ein Highlight für Nick Woltemade, obwohl er ja schon mit Stuttgart gegen Barcelona in der Champions League spielte. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber mit Newcastle, das wird nochmal eine ganz andere Nummer. So, ich will dich jetzt nicht jedes Spiel tippen lassen. Das machen wir dann irgendwann ab der K.O.-Runde. Aber Bayern gegen Chelsea, das interessiert mich schon noch. Was ist deine Prognose für dieses Spiel am Mittwochabend?
Ach, Bayern ist so gut drauf. Also ich gehe mal von einem souveränen 2-3-0 aus.
2-3-0 für Bayern gegen Chelsea, die ja immerhin amtierender Weltpokalsieger sind, ne?
Ja, aber sie tun sich auch noch schwer. Sie kommen auch noch nicht so richtig in den Flow hinein. Und jetzt auch wieder letzte Sekunde, wo sie einen Ausgleich bekommen, völlig unnötigerweise. Also da stimmt noch nicht so alles. Ich glaube, die haben zu sehr gefeiert. Die brauchen noch ein bisschen, um in Schwung zu kommen.
Ja. Brentford 2-2. Nicht ganz so doll gespielt, aber ja gut, jetzt Champions League und dann geht's auch für den FC Chelsea, den wir dann auch in Zukunft wieder etwas mehr thematisieren werden, weiter. So, ja, vielen Dank, Markus, für die Folge. Am Montag jetzt wieder viel Gutes jetzt für die Woche und ja, ich hoffe, euch gefällt's oder hat's gefallen, ihr Lieben. Bleibt uns gern gewogen, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bald eure gute Laune. Und gerne bis zum nächsten Mal. Und dir, Markus, auch eine tolle, entspannte Woche mit viel Fußball. Ich weiß, du bist fußballverrückt. Du wirst fast alles gucken. Ich glaube, deine Frau wird dich kaum vom Fernseher wegbekommen, oder?
Ja, sie ist es gewohnt. Und da ist es sehr human. Also da ist es sehr selten etwas entzürrend auf mich, dass ich zu viel schaue.
Schaut sie auch ab und zu mit oder hat sie damit nichts am Hut?
Nein, die hat damit nichts am Hut.
Dann beruht das auf ganz viel Toleranz. Das ist auch eine große Qualität. Und genau, Grüße gehen raus. Also, macht's gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Servus und eine wunderbare Woche für euch.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.